Dritter Mose ist ein Handbuch für Priester. Das Thema von Dritten Mose ist Heiligkeit. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie ein Mensch in die Beziehung mit Gott kommen kann, wie wir heilig und annehmbar werden können in unserer Position vor Gott. Das waren diese Kapitel, wo wir uns die Opfer angesehen haben. Die Opfer sprechen natürlich von dem Werk, das Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dann im zweiten Teil geht es um heiliges Leben, wie wir als Menschen, die in Beziehung mit Gott sind, leben sollen. Und Gott weiß, wie ein gutes und ein heiliges, das heißt ein heiles Leben funktioniert. Das letzte Mal haben wir uns im Kapitel 26 den Segen angesehen. Der kommt, wenn wir Gottes Wort befolgen. Und auf der anderen Seite den Fluch oder die negativen Konsequenzen, wenn wir Gottes Wort missachten. Heute am Schluss dieses Buches sozusagen als Anhang noch dazu geht es um Hingabe. Und ich denke, das passt auch. Hingabe an Gott ist eigentlich die Basis für Heiligkeit. Heiligkeit ist was Praktisches. Gottes Wort will ausgelebt werden. Das ist nicht nur was wir hören oder wo wir intellektuell zustimmen, sondern Gottes Wort will ausgelebt werden. Ich meine, wenn wir wissen, was richtig ist zu tun, das allein macht uns noch nicht heilig. Das macht unser Leben auch nicht heil, nur das Wissen, sondern es ist das Umsetzen. Wissen allein bewirkt nichts in unserem Leben. Jakobus sagt uns im Jakobusbrief im Kapitel 4, sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also Erkenntnis bringt Verantwortung. Aber wenn wir Erkenntnis haben, ohne zu tun, dann ist es sogar negativ, sagt der Jakobus. Wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, dann ist es Sünde. Aber wir profitieren erst von diesem Segen, der auf Gottes Wort drauf liegt, wenn wir gehorsam sind. Und wenn wir es gehorsam im Glauben, im Vertrauen auf Gott ausleben. Gott sagt uns, wenn du so lebst, wie ich dir sage, dass du leben sollst, dann wirst du gesegnet werden. Und du wirst gesegnet sein über all deine Erwartungen hinaus. Ich meine, das ist Gottes Herz für uns. Er will uns segnen. Deswegen ist Hingabe so wichtig. Was ist Hingabe? Hingabe heißt nichts anderes als verfügbar sein für Gott. Oder den Willen zu haben, das umzusetzen, was Gott sagt. Und wahre Hingabe geht über das Minimum hinaus. Dass ich nur tue, was erwartet wird. Ich glaube, wahre Hingabe geht über das Verlangte hinaus. Zum Beispiel in der Arbeit, wenn du wirklich hingegeben bist. Manche arbeiten so mit der Einstellung, naja, ich tue so viel, wie ich machen muss, damit ich nicht in Schwierigkeiten komme. Aber die wirklich hingegeben sind, die geben alles. Sie sagen, okay, Chef, wenn du mich noch eine Stunde länger brauchst, kein Problem. Ich bin der Sache hingegeben. Und in einer Ehe. Du kannst sagen, ja, wir bleiben zusammen, weil wir haben es uns versprochen vor Gott. Das ist das Minimum. Aber das ist nicht wahre Hingabe. Wahre Hingabe ist, wenn du sagst, ja, hey Mann, ich will meinen Partner segnen, so gut ich kann. Und ich will wirklich ein Bild sein, wie sehr Jesus uns liebt und für Christus und die Gemeinde. Und ich will meine Frau oder meinen Mann so sehr segnen, wie es nur möglich ist für mich. Das ist wahre Hingabe. Also über das Verlangte hinaus. Ich will mein Bestes geben. Ich will alles geben. Und Hingabe ist freiwillig. Die Motivation für Hingabe sollte nicht Gesetzlichkeit sein, sondern Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat und Liebe für ihn. Kapitel 27 geht es zuerst hier über Gelübde, über Versprechen, die wir Gott machen, als Reaktion darauf für das, was er für uns getan hat. Und es geht über die Dinge, die wir ihm hingeben. Wir werden hier unterschiedliche Kategorien sehen. Zuerst haben wir so Gelübde dieser Art. Gott, du bist so gut, deswegen will ich mich dir hingeben. Oder auch so diese Art von Geschäften, die wir manchmal mit dem Herrn machen. Wie der Jakob, ein biblisches Beispiel. Jakob hat mit dem Herrn sein Geschäft gemacht, als er vor seinem Bruder Esau nach Haran geflohen ist. Und da ist es im 1. Mose 28. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, so Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich in Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Mal soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Also so eine Art Geschäft. Gott, wenn du mich wieder sicher nach Hause bringst, dann will ich dir den Zehnten geben. Oder wir sehen es auch im 1. Samuel, im 1. Kapitel, diese Geschichte von der Hanna, die unfruchtbar war und die dann dort im Tempel betet. Und da heißt es, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du deiner Magd Elend ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Also so eine Art Geschäft mit dem Herrn. Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich in dir weihen. Also diese Dinge, wo wir uns selbst oder andere Personen oder Dinge, die wir besitzen, dem Herrn weihen. Damals hat es geheißen, dass sie es dem Tempel geweiht haben für den Gottesdienst. Entweder den Priestern zum Gebrauch oder dass die Priester das verkaufen konnten und in den Tempelschatz tun konnten. Gott hat nie ein Gelübde verlangt. Das war die Idee von Menschen. Das war was Freiwilliges. Gott ist ein Geber. Gottes Herz ist, er will seine Kinder segnen. Und wir müssen nicht irgendein Gelübde oder ein Handel mit Gott machen, so dass er uns zugewandt ist oder dass er uns segnen will. Besonders im neuen Bund. Gott segnet uns wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus schon getan hat. Und wir vertrauen einfach darauf und stehen in dieser Beziehung mit Gott und Mann, da kriegen wir das ganze Erbe mit. Will Gott uns segnen. Und es sollte eine Reaktion sein. Unsere Hingabe sollte aus Liebe sein. Dass wir Gott hingegeben sind. Nicht um irgendwas zu bekommen. Gott, ich bete dich an. Weil ich eine Frau von dir will. Oder was immer. Oder Gott, ich weihe dir mein Leben. Weil ich will, dass du mich reich machst. Das soll nicht der Grund sein. Gott will eine Liebesbeziehung, keine Handelsbeziehung haben. Unsere Reaktion soll eine Hingabesreaktion sein, aus Liebe. Und über solche Hingabe freut sich der Herr. Und wir werden hier sehen, Gott verlangt keine Gelübde, aber wenn wir Gelübde machen, dann erwartet der Herr von uns, dass wir sie halten. Im 5. Mose im Kapitel 23, Verse 21 bis 23, da sagt der Herr, wenn du dem Herrn, deinen Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es würde dir Sünde sein. Wenn du aber unterlässt zu geloben, so ist es dir keine Sünde. Was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und sollst tun, wie es du dem Herrn, deinem Gott, gelobt hast, gemäß dem Gelübde, das du mit deinem Munde freiwillig abgelegt hast. Gott erwartet, dass wir unsere Gelübde, unsere Versprechen halten. Prediger, Kapitel 5, Vers 4, da heißt es, es ist besser, du gelobest nichts, als dass du gelobest und es nicht haltest. Gott will, dass wir Menschen sind, die ihr Wort halten. Aber Gott ist auch gnädig. Und Gott weiß, dass wir manchmal unbedachte Gelübde machen. Gelübde, die wir nicht halten können oder vielleicht auch später nicht halten wollen. Und dann konntest du nicht einfach sagen, okay, vergiss es, ist egal. Aber Gott gibt ihnen hier einen Ausweg, was sie machen können. Also zuerst werden wir Menschen sehen, die sich selbst oder einen anderen Menschen, zum Beispiel ihr Kind dem Herrn weihen. Versen 1 bis 8. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn jemand ein besonderes Gelübde leistet, dann sollen die Personen für den Herrn nach folgender Schätzung berechnet werden. Wenn deine Schätzung einen Mann von 20 Jahren bis 60 Jahren betrifft, dann sei deine Schätzung 50 Schekel Silber nach dem Schekel des Heiligtums. Und wenn es eine Frau ist, dann sei die Schätzung 30 Schekel. Und wenn es von 5 Jahren bis 20 Jahren ist, dann sei deine Schätzung einer männlichen Person 20 Schekel und einer weiblichen 10 Schekel. Und wenn es von einem Monat bis zu 5 Jahren ist, dann sei die Schätzung einer männlichen Person 5 Schekel Silber und die Schätzung einer weiblichen 3 Schekel Silber. Und wenn es von 60 Jahren und darüber ist, dann sei die Schätzung, wenn es eine männliche Person ist, 15 Schekel und für eine weibliche 10 Schekel. Und wenn der, der das Gelübde getan hat, zu arm ist für die Schätzung, dann soll man ihn vor den Priester stellen und der Priester soll ihn schätzen. Nach dem Verhältnis dessen, was die Hand des Gelobten aufbringen kann, soll der Priester ihn schätzen. Das heißt, du konntest einen Menschen durch Geld auslösen. Also zum Beispiel, wenn du dein Kind dem Herrn weist, aber du bist kein Levit, dann konnte dieses Kind nicht im Heiligtum Dienst tun. Aber du konntest dein Gelübde trotzdem erfüllen, indem du das mit Geld auslöst. Oder wenn du dem Herrn versprichst, wenn du mein Leben rettest in dieser gefährlichen Situation, Herr, wenn du mich am Leben lässt, dann will ich dir dienen mein Leben lang. Naja, aber dann hast du eine Familie daheim und Kinder, die du versorgen willst und es wäre nicht recht, die zurückzulassen, um in den Tempel zu gehen und dort dem Herrn zu dienen die ganze Zeit. Und dann kannst du dich von deinem Gelübde loskaufen. Oder besser sollten wir vielleicht sagen, du kannst dein Gelübde durch Geld erfüllen. Der Herr hat sie noch immer erwartet, dass du es erfüllst. Und das war relativ teuer. Wir sehen hier, für einen Mann im arbeitsfähigen Alter waren das 50 Schekel. Das war der Lohn von mehr als 4,5 Jahren Arbeit. Also mehr als 4 Jahren. Also 50 Monate. Also 4 Jahre und, wer kann gut Kopf rechnen, 2 Monate. So teuer. Also Vorsicht. Mach nicht leere, unbedachte Versprechungen, weil Gott erwartet, dass du sie erfüllst. Aber Gott zeigt Verständnis. Und Gott zeigt Gnade, wenn du sie nicht halten kannst. Gott ist hier flexibel. Aber es kostet was. Zum Beispiel heute, wenn jemand sagt, Gott, wenn du mich von meiner Krankheit heilst, dann werde ich in die Mission gehen. Naja, und dann erwartet der Herr, dass du es erfüllst. Ja, was, wenn irgendwelche Umstände passieren, dass es nicht möglich ist, dass ich gehe? Muss ich dann den Rest meines Lebens mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, dass ich dem Herrn mein Gelübde nicht erfüllt habe? Ich glaube, nein. Du kannst den anderen Missionar unterstützen und das Werk des Herrn finanziell unterstützen und kannst dadurch dein Versprechen erfüllen. Seht, das war auch ein Teil von Gottes Gnade, dass er hier dem Volk sagt, Mann, wenn ihr ein unüberlegtes Versprechen gemacht habt, ihr könnt es auch durch Geld erfüllen. Wieso sind hier unterschiedliche Werte? Sind Frauen und Kinder und alte Menschen, sind die weniger wert als die Männer zwischen 20 und 60? Nee, darum geht's nicht. Wir sind Gott alle gleich viel wert. Wir haben gestern beim Autofahren wieder so ein Lied gehört. Da gibt's ein Lied, das heißt, in dieser Welt, wo der Wert eines Menschen bemessen wird nach dem, was er tut, bin ich froh, dass ich dir, Gott, einen Jesus wert bin. Das ist so ein Wortspiel. Wir sind Gott alle gleich viel wert. Er hat Jesus für jeden Einzelnen von uns gegeben. Wir sind alle Gott unendlich wert. Aber es geht hier um Arbeitskraft. Wenn du dich dem Herrn gelobt hast, dann hast du ihm Arbeit gelobt, deine Arbeitskraft. Im Tempel oder wie immer zu schaffen, um den Tempel zu unterstützen oder das Heiligtum. Also es geht hier um physische Arbeit. Es war eine Agrargesellschaft, es geht hier um Feldarbeit. Und Frauen, alte Kinder, alte Menschen, alte Kinder gibt es nicht. Frauen und Kinder und alte Menschen, die konnten nicht so viel schaffen wie ein Mann im besten Arbeitsalter. Und darum geht es hier. Deswegen sind hier unterschiedliche Preise oder Werte angegeben. Im Vers 8 sehen wir, dass es auch von einem Armen erwartet war, dass er seine Gelübde hält. Gott ist barmherzig. Aber Versprechen müssen gehalten werden. Und wenn du es nicht halten kannst oder nicht halten willst, dann kostet es was. Gott war gnädig und hat gesagt, okay, wenn du es nicht leisten kannst, dann geh zum Priester und er schätzt dann, was du dir leisten kannst, aber du konntest nicht einfach sagen, okay, hab dem Herrn was versprochen, aber Vergiss es, lass es einfach. Wir schauen drüber weg. Der Herr erwartet, dass wir die Gelübde erfüllen. Dasselbe gilt auch für Tiere, die du dem Herrn weihst. Und das war normalerweise zum Opfer. Vers 9. Und wenn es Vieh ist, von dem man dem Herrn eine Opfergabe darbringt, dann soll alles, was man dem Herrn davon gibt, heilig sein. Man soll es nicht auswechseln und nicht vertauschen. Ein Gutes gegen ein Schlechtes oder ein Schlechtes gegen ein Gutes. Und wenn man dennoch Vieh gegen Vieh vertauscht, dann soll es selbst heilig bleiben, das Eingetauschte, aber wird heilig werden. Also spiel keine Spielchen mit Gott. Also sollst du den Zuchtstier, den du dem Herrn geweiht hast, gegen irgendeinen Ochsen eintauschen, der nichts wert ist. Oder gegen irgendein krankes Tier. Wir haben so manchmal diese Tendenz, so wie dieser Bauer, der Mann, seine Kuh hat 2 Kälber geworfen und er war begeistert und war dem Herrn dankbar und hat gesagt, Herr, eines von diesen Kälbern, das weihe ich dir, das gehört dir. Und dann ein bisschen später stirbt eines der Kälber und der Bauer betet wieder und sagt, Gott, dein Kalb ist gerade gestorben. Und Malachi klagt das Volk an, diese Haltung des Volkes in Malachi 1, Verse 13 und 14. Er sagt, und ihr verachtet ihn, das heißt meinen Namen, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt solches als Opfergabe dar. Soll ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein schadhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Also Gott sagt, spiel keine Spielchen hier. Gott sagt, wenn einer versucht, das geweihte Tier gegen ein krankes oder ein weniger gutes Tier einzutauschen, dann gehören beide mir, sagt der Herr. Dann gehört sowohl das, was geweiht ist, mir, als auch das, was er versucht einzuwechseln. Vers 11. Wenn es aber irgendein unreines Vieh ist, von dem man dem Herrn keine Opfergabe darbringt, dann soll man das Vieh vor den Priester stellen und der Priester soll es schätzen. Ob es gut oder schlecht ist, nach der Schätzung des Priesters, so soll es sein. Also unreine Tiere dürfen nicht geopfert werden. Also unreine Tiere, zum Beispiel Esel. Deren Wert wurde geschätzt. Und entweder wurde das Vieh gebraucht als Lasttier von den Leviten, oder sie haben es verkauft und das Geld ist wieder in den Tempelschatz oder, ich weiß nicht, wie sie es vorher genannt haben, den Heiligtumsschatz gelangt. Vers 13. Wenn man es aber unbedingt wieder einlösen will, dann soll man zu der Schätzung ein Fünftel hinzufügen. Wenn du deine Meinung geändert hast, oder wenn der zweite Esel, den du besessen hast, gestorben ist und du hast den wieder gebraucht, den du dem Herrn geweiht hast, dann konntest du den Esel auslösen, konntest den vollen Wert bezahlen, plus 20% dazu. Vers 14. Und wenn jemand sein Haus als etwas Heiliges für den Herrn heiligt, dann soll es der Priester schätzen, ob es gut oder schlecht ist. Wie der Priester es schätzt, so soll es feststehen. Und wenn der Heiligende sein Haus einlösen will, dann soll er das Fünftel des Geldes der Schätzung darüber hinaus hinzufügen. Und es soll ihm gehören. Vers 16. Und wenn jemand vom Feld seines Eigentums dem Herrn etwas heiligt, dann soll die Schätzung nach dem Verhältnis seiner Aussaat sein. Ein Homer Gerste Aussaat für 50 Schekel Silber. Wenn er vom Jubeljahr an sein Feld heiligt, soll es gemäß der Schätzung feststehen. Wenn er aber nicht nach dem Jubeljahr sein Feld heiligt, dann soll der Priester ihm das Geld berechnen nach dem Verhältnis der Jahre, die bis zum Jubeljahr übrig sind. Das soll dann von der Schätzung abgezogen werden. Also der Wert des Feldes wurde nach der Anzahl der Ernten bis zum Jubeljahr berechnet. Wir haben das schon durchgenommen. Dann ist es normalerweise wieder zurückgekommen. Vers 19. Wenn aber der Heiligende das Feld unbedingt wieder einlösen will, dann soll er das Fünftel des Geldes seiner Schätzung darüber hinaus hinzufügen und es soll bei ihm verbleiben. Also wenn du deine Meinung geändert hast oder das Feld doch noch gebraucht hast, konntest du es auslösen, aber du musstest den vollen Wert bezahlen plus 20% dazu. Vers 20, wenn er aber das Feld bis zum Jubeljahr nicht einlöst oder wenn er das Feld an einen anderen Mann verkauft, kann es nicht wieder eingelöst werden. Und das Feld soll, wenn es im Jubeljahr frei ausgeht, für den Herrn heilig sein, wie ein gebanntes Feld. Es soll dem Priester als Heiligtum gehören. Also wenn er das Feld dem Herrn weiht und es nicht zurückkauft, dann gehört es nach dem Jubeljahr dem Herrn. Und die Priester verwalten das. Vers 22. Und wenn er ein von ihm gekauftes Feld, das nicht zum Feld seines Eigentums gehört, dem Herrn heiligt, dann soll ihm der Priester den Betrag der Schätzung berechnen bis zum Jubeljahr. Er soll die Schätzung im gleichen Tag als etwas für den Herrn Heiliges entrichten. Im Jubeljahr soll das Feld wieder an den kommen, von dem er es gekauft hat, an den, dem das Land als sein Eigentum gehört. Und alle Schätzungen sollen nach dem Schekel des Heiligtums geschehen. 20 Gera soll der Schekel sein. Also wenn er das Feld nur gepachtet hat, dann kommt das Feld im Jubeljahr wieder zurück an den ursprünglichen Eigentümer. Wir können zusammenfassen mit den Gelübden. Wenn du dem Herrn etwas weißt, ein Gelübde tust, dann musste das gehalten werden. Das Gelübde musste erfüllt werden. Entweder durch die Sache oder durch den Menschen, der sich geweiht hat selbst, oder durch den entsprechenden Gegenwert in Geld plus 20%. Also der Herr sagt, denk nach, bevor du leichtfertig ein Versprechen machst. Jesus hat uns dasselbe gesagt in der Bergpredigt. Er hat gesagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei Nein. Also haltet euer Wort. Aber Gott gibt gleichzeitig auch hier eine Vorsorge gegen schlechtes Gewissen oder gegen Schuld, wenn du ein Gelübde nicht halten konntest oder nicht wolltest. Wir sehen hier auch diesen Aspekt von Gottes Gnade hier in diesen Gesetzen. In den nächsten Versen sehen wir jetzt drei Dinge, die man dem Herrn nicht weihen konnte, und zwar deshalb, weil sie ihm schon gehören. Und das geht nicht. Zum Beispiel, du sagst, ich fahre auf Urlaub, passt du auf meine Katze auf und ich passe auf deine Katze auf und dann kommst du vom Urlaub zurück und ich sage, hey Mann, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, das ist ganz toll, da ist eine Katze. Würdest sagen, spinn doch, gehört schon mir, die kannst du mir nicht mehr schenken. Also solche Dinge sind das, wovon der Herr hier spricht. Dinge, die du nicht dem Herrn weihen kannst, weil sie ihm schon gehören. Das erste ist alles erstgeboren. In Vers 26. Nur das Erstgeborene unter dem Vieh, das als Erstgeburt dem Herrn gehört, das soll kein Mensch heiligen. Sei es ein Rind oder ein Schaf, es gehört dem Herrn. Alles Erstgeborene gehört dem Herrn. Auch alle Erstlinge der Ernte, auch alle erstgeborenen Menschen. 4. Mose 3, Vers 13. Da sagt der Herr, denn die Erstgeburten sind mein. Seit der Zeit, da ich alle Erstgeburt schlug im Ägyptenland, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel vom Menschen an bis auf das Vieh, dass sie mein sein sollen, ich, der Herr. Also Erstlinge gehören dem Herrn, an dem Vieh, an der Ernte, auch die Erstgeborenen der Menschen. Das waren, sollten ursprünglich die Priester sein, die für den Gottesdienst zuständig sind. Später hat der Herr die eingelöst durch die Leviten. Wir sagen, okay, die Leviten sollen wir dienen als Ersatz für alle Erstgeborenen. Aber die Erstgeborenen mussten ausgelöst werden und das Geld oder was immer, das hat dann als Unterhalt der Priester und der Leviten gedient, die diesen Gottesdienst übernommen haben. Und obwohl Mose das im Gesetz geregelt hat, sehen wir diese Weihe der Erstlinge schon viel früher, nämlich schon im 1. Mose im Kapitel 4, als der Abel dem Herrn ein Opfer darbringt von den Erstlingen seiner Herde. Der Erstgeborene oder die Erstlinge einer Ernte waren immer repräsentativ für alles. Das heißt, der Erstgeborene für die Familie, für alle Kinder, der Erstgeborene des Schafes für die ganze Herde, die Erstlinge des Feldes für die ganze Ernte. sehen dieses Bild auch im Neuen Testament. Jesus ist der Erstgeborene. Römer 8, Vers 29 sagt uns, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das heißt, Jesus repräsentiert uns vor dem Vater. Er hat uns erlöst, wir sind erlöst in ihm, durch das, was er für uns getan hat. Er hat uns da repräsentiert, er hat unsere Schuld getragen. In ihm sind wir Kinder Gottes und können teilhaben an den Segnungen, die Gott für uns hat als seine Kinder. Erstlinge waren auch immer eine Anerkennung, dass auch alles dem Herrn gehört. Erstlinge haben alles repräsentiert und indem ich die das dem Herrn gebe, sage ich Gott, ich drücke damit aus, dass dir sowieso alles gehört. Vers 27, wenn es aber vom unreinen Vieh ist, dann soll man es auslösen nach der Schätzung und sein Fünftel darüber hinzufügen. Und wenn es nicht ausgelöst wird, dann soll es verkauft werden nach der Schätzung. Also unreine Tiere mussten ausgelöst werden, die konnten nicht geopfert werden. Das Zweite, was wir sehen, was nicht dem Herrn geweiht werden konnte, weil es dem Herrn schon gehört, ist das Gebannte. Vers 28. Jedoch alles Gebannte, das jemand für den Herrn mit dem Bann belegt, von allem, was ihm gehört, von Mensch oder Vieh oder vom Feld seines Eigentums, das darf nicht verkauft oder nicht eingelöst werden. Alles Gebannte ist dem Herrn hochheilig. Alles Gebannte, das an Menschen mit dem Bann belegt wird, darf nicht ausgelöst werden, es muss getötet werden. Bannen war etwas Stärkeres. Das war, wenn du dem Herrn etwas absolut geweiht hast. Das konntest du nimmer unter keinen Umständen mehr zurückbekommen. Oft war das Gebannte zur Zerstörung bestimmt oder zum Opfer, sodass niemand anderer es mehr gebrauchen konnte. Es war allein für den Herrn da. Wir sehen in der Bibel auch, dass dieses Wort gebraucht wird für den Herrn, dass der Herr Dinge mit dem Bann belegt. Zum Beispiel bei der Eroberung Jerichos hat der Herr gesagt, all die Beute, die ihr dort machen könntet, das ist gebannt für den Herrn, das sollt ihr nicht anrühren. Gott wusste, dass diese Dinge zu gefährlich sind für das Volk. Wahrscheinlich Gegenstände, die mit Götzendienst zu tun hatten und so weiter. Und Gott hat gesagt, hey, das Zeug rührt ihr nicht an. Und als der Achan dann von dem Gebannten genommen hat, könnt ihr nachlesen, ist das ganze Volk in Schwierigkeiten geraten. Auch Menschen, die gebannt sind. Im Vers 29. Jemand, der rechtskräftig zum Tod verurteilt war, der konnte sich nicht freikaufen. Konnte nicht sagen, 50 Schekel, von mir aus plus 20% und ich bin frei. Gott sagt, nee, der soll hingerichtet werden. Das Dritte, was wir dem Herrn nicht heiligen können, weil es schon dem Herrn gehört, ist der Zehnte. Vers 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. Das heißt zum Beispiel, wenn du deinen Zehnten vom Samen, vom Weizen gibst und dann kommst du drauf, ich bräuchte es noch, um mein Feld neu zu besehen, dann konntest du das zurückkaufen vom Herrn, aber wieder plus 20%. Auch der Zehnte vom Vieh, der Zehnte vom Vieh, der konnte nicht eingelöst werden. Vers 32. Der ganze Zehnte von Rindern und Schafen und allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Dieses Bild unter dem Stab vorüberziehen. Diese Hirten haben ihren Stab gehalten und das war so eine Art abzuzählen. Da haben sie die Tiere gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das gehört dem Herrn. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Vers 33, man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist und darf es nicht vertauschen. Wenn man es dennoch irgend vertauscht, wird es selbst heilig bleiben, das Eingetauschte, aber wird heilig werden. Es darf nicht eingelöst werden. Also der Herr sagt, widerspielt euch nicht, wenn ihr ein Tier, das zehnte Tier, was abgezählt wurde, dem Herrn, das dem Herrn gehört, ihr tauscht es ein oder wollt so ein linkes Ding drehen, es eintauschen gegen ein krankes, sagt der Herr, okay, dann kann beide mir. Vers 34, das sind die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israel aufgetragen hat. Auch den Zehnten, das ist so eine Sache, die sehen wir schon, bevor das im Gesetz des Mose geregelt wird. Das erste Mal sehen wir es im 1. Mose im Kapitel 14. Diese Geschichte, wo der Abraham den Melchisedek, der ein Bild für Jesus ist im Alten Testament, wo er ihm den Zehnten bringt. 10% von allem, was wir verdienen, gehört dem Herrn. Sollen es in den Tempel bringen. Das heißt, für uns heute dort, wo wir unsere geistliche Heimat haben, wo wir im Wort Gottes genährt werden, unsere Gemeinde. Zehnte, das ist der Teil, über den ich keine Kontrolle habe. Wie viel ich gebe oder an wem ich es gebe, der Herr sagt, okay, Zehnte gehört mir. Und der Herr sagt uns, was wir damit tun sollen. Ich gebe es einfach dem Herrn zurück. Schmeiße es einfach in die Box. Es gehört dem Herrn. Eigentlich, wir können dem Zehnten dem Herrn gar nicht geben, weil er gehört ihm schon. Das Einzige, was wir machen können, wir können Gott berauben. Davon spricht der Malachi auch im Kapitel 3. Er sagt, soll ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Ihr befragt, wessen haben wir dich beraubt? Der Zehnten und der Abgaben, mit dem Fluch seid ihr belegt worden, denn mich habt ihr betrogen, ihr das ganze Volk. Bringt aber den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf das Speise in meinem Hause sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Seht eine Stelle, wo Gott sagt, prüft mich, ob ich euch nicht segnen werde, wenn ihr das tut. Schon vorher gesagt, in Wirklichkeit gehört sowieso alles dem Herrn. Und indem ich ihm den zehnten Teil zurückgebe, das ist nur ein Zeichen, dass ich das anerkenne. Gottes gehört alles dir. Und ich drücke meine Dankbarkeit und meine Abhängigkeit ihm gegenüber aus dadurch. Zehnten zu geben ist eine Art und Weise, wie ich Gott an die erste Stelle setzen kann in meinem Leben. Und Gott sagt es auch um unseretwillen. Zu geben, das ist die Art und Weise, wie wir von unserer Selbstsucht und von unserer Habsucht frei werden. Und das ist Gottes wirkliches Ziel mit dem Ganzen. Er will, dass wir unser Herz auf ihn ausrichten. Ja, Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Und das ist, wonach Gott wirklich aus ist. Das ist unser Herz. Gott will, dass wir unsere Herzen auf ihn ausrichten und auf ewige Dinge. Also Zehnten zu geben ist auch das Beste für uns. Das hält uns hier in der richtigen Ausgewogenheit. Ja, wie gesagt, Heiligkeit ist was Praktisches, was Konkretes. Es ist nicht nur Wissen oder darüber singen oder darüber reden. Heiligkeit ist praktische Hingabe, praktischer Gehorsam. Und wie wir mit unserem Besitz umgehen, den uns der Herr anvertraut hat, das ist wahrscheinlich eines der deutlichsten Zeichen, wo unser Herz ist. Zu reden oder zu singen ist einfach. Der Herr sagt, woran ich interessiert bin, das bist wirklich du. Und dass es echt für dich ist. Dass es nicht nur irgendwelche Worte sind oder irgendeine Theologie, sondern dass die Beziehung mit mir echt ist. Und ich möchte, dass du Gottes Wort und seine Verheißungen, dass du die praktisch in deinem Leben erfährst. Darum geht es im Herrn. Gott ist nicht so sehr interessiert an unserem Zeug, als an unserem Herzen, an uns persönlich. Im 1. Korinther im Kapitel 6 sagt uns der Herr, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Sollen Gott verherrlichen. Wir gehören Gott schon. Wir gehören Gott schon. Ist wie der Zehnte oder wie die Erstlinge. Gott hat uns erkauft mit einem Preis. Wir gehören ihm. Wir können ihm nur unser Leben stehlen, wenn wir so sagen wollen. Aber er hat uns erkauft mit einem Preis. Und trotzdem und gerade deswegen ruft Gott uns zur Hingabe auf. In Römer 12 sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und das ist eine Wahrheit. Nur den Teil meines Lebens, den ich Gott zurückgebe, den werde ich auch in Ewigkeit besitzen können. Der wird ewig Bestand haben. Was ich für mich selbst behalte, das wird keinen Bestand haben. Es wird vergehen. Gott sagt uns, ich ermahne euch, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dieses Wort darzustellen ist in einer Zeit geschrieben, die eigentlich so viel heißt wie beständig dargeben oder uns Gott ständig hingeben. Das ist was wir täglich machen müssen. Wir sind ein lebendiges Opfer und wir haben so die Tendenz, von dem Altar wieder runterzuklettern. Es ist nicht nur, was wir einmal sagen, ja Herr, ich bekehre mich, ich gebe dir mein Leben. So einfach, dass wir wieder runterklettern. Es ist eine tägliche Hingabe, Moment für Moment. Es ist was Praktisches. Das heißt, Heiligkeit praktisch ausleben, uns Gott beständig hinzugeben. Zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst und deine Frau ist nicht gut drauf oder umgekehrt und du hast es auf dem Lippen, bist versucht, irgendein scharfes Wort zu sagen. Stattdessen innehalten und sagen, Gott, ich gebe mich dir hin als Werkzeug der Gerechtigkeit. Mal tief durchzuatmen und dann im Vertrauen Gottes ein nettes Wort zu sagen, statt zu nörgeln oder was immer. Das ist praktische Heiligkeit. Mich Gott hinzugeben, in diesen praktischen Situationen, ihm zur Ehre. Und es ist ein Segen. Es ist ein Segen, wenn wir zu Gott sagen, Gott, ich bin dein Erbe. Nimm du mich in Besitz und gebrauch du mich nach deinem Willen. Das ist Heiligkeit. Und Heiligkeit ist der Schlüssel zu einem heilen Leben, zu einem heiligen Leben. Das ist, was Gott vorhat mit uns. Deswegen sagt er uns diese Dinge, weil er es gut mit uns meint und weil er uns segnen will. Lass uns beten. Lieber Vater, danke für dein Wort. Wir danken dir auch für dieses dritte Mosebuch. Ich danke dir für all diese Lektionen, die wir lernen konnten jetzt, diese letzten, weiß nicht, 17, 18 Wochen, wo wir das studiert haben. Ich danke dir, Gott, dass du uns zeigst, wie wir in Beziehung mit dir leben können. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Erfüllung von all diesen Opfern bist. Dass wir uns nicht mehr hinarbeiten müssen zu Gott, dass wir uns nichts mehr verdienen müssen, sondern dass du uns bereits heilig gemacht hast, Gott, und annehmbar vor dir. Dass wir einfach kommen können und sagen, im Namen Jesu komme ich vor dich, Vater. Und ich weiß, ich darf zu dir kommen und ich weiß, du hörst mich. Und ich weiß, du liebst mich als ein Kind und du willst mich segnen. Ich danke dir aber auch, Herr, dass du uns praktische Weisung gibst für unser tägliches Leben. Und wieder, Herr, ich bitte, dass wir das wirklich verstehen lernen. Nicht nur mit unserem Kopf, sondern wirklich mit unserem Herzen. Dass du uns Dinge sagst, weil du es gut mit uns meinst. Dass das die Art und Weise ist, wie wir ein glückliches Leben haben können. Ein Leben, das funktioniert. Ich bitte dich, dass wir das lernen, Gott. Dass wir nicht uns unter Druck gesetzt fühlen durch die Gebote, die du uns gibst oder denken, du wärst ein Spielverderber oder irgend sowas, sondern dass wir wirklich verstehen können und schätzen können. Diese Gebote, diese Worte eines Vaters, der uns lieb hat und der uns segnen will. So bitte ich dich, Herr, dass wir solche sind, die dein Wort im Vertrauen nehmen und es einfach im Glauben und im Gehorsam ausleben und dir vertrauen, dass du uns segnen wirst dadurch. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.